Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa und damit jährt sich die Befreiung vom Nationalsozialismus dieses Jahr zum 80. Mal. Vor 30 Jahren wurde am 1. September 1995 auf dem Erfurter Petersberg das Denkmal für den unbekannten Wehrmachtsdeserteur errichtet. Nun, eben 30 Jahre später, war der Jahrestag Anlass für eine Ausstellung und eine Veranstaltungsreihe. Wir haben im Mai bereits darüber berichtet, beziehungsweise mit zwei Protagonistinnen darüber gesprochen. Und nun ist der Sommer vergangen, das Ende der Reihe naht und ich freue mich, Volker Hink hier im Studio zu haben, der sich auch daran beteiligt. Hallo Volker.
Hallo.
Damals war Annika von dem Bündnis und Julika hier im Gespräch und es war so die Frage, wie haben Sie eigentlich von diesem Denkmal mitbekommen? Und Annika meinte, erstmal gar nicht so richtig, es ist ein eher unscheinbares Denkmal. Wenn man nicht gezielt hingeht, läuft man vielleicht vorbei und fragt sich, was ist es? Mir ging es ähnlich, ich habe auch lange nicht gewusst, was ist es eigentlich, was soll das? Wie ging dir das? Hast du das irgendwie, ab wann ist das so in dein Leben getreten, auch mit dem Wissen darum, was das für ein Denkmal ist?
In meinem Leben ist das relativ schnell getreten. Ich glaube, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich bin relativ früh, als ich nach Erfurt gezogen war, eingeladen worden zu einer Veranstaltung am Denkmal. Und da gab es auch noch eine ganze Reihe von Leuten, die an der Errichtung des Denkmals beteiligt waren, die da schon bei dieser Auftaktveranstaltung da waren und den Kontext dieses Denkmals noch erläutern konnten, wobei, wenn ich mich jetzt an die Veranstaltung abends am 8. Mai erinnere, wo Frau Professorin Krieger ja auch nochmal die künstlerische Gestaltung des Denkmals einbezogen hat und diese ganze Seite, die Leute, mit denen ich zu tun hatte, die kamen eben eher aus diesem gewerkschaftlichen und kirchlichen Spektrum, für die war sozusagen dieser politische Zugang eher da, während sozusagen die Seite, das ist auch in der Erfurter Kulturszene bei Künstlerinnen und Künstlern eine Auseinandersetzung zu dem Zeitpunkt gab, habe ich jetzt erst wieder sozusagen bei den Beschäftigungen mit dem Thema eigentlich erfahren. Fand ich auch total spannend, weil das eben in meinem Bild dieses Denkmals auch so ein bisschen raus war oder wie du gerade geschildert hast, wenn man das Denkmal sieht, man muss das ja schon auch ein bisschen dechiffrieren. Mhm. Also wenn man den Kontext kennt, erscheint es einem ziemlich logisch, wie es gestaltet ist, aber es erschließt sich ohne Kontext nicht automatisch, warum stehen da diese Stahlstelen und warum sind das diese, also die sozusagen Eisenbahnschienen sind und warum ist die eine so komisch verdreht und so. Das kann man... Genau, ist ja ein abstraktes Denkmal, wie Frau Professorin Krieger dann auch nochmal eingeordnet hat. Genau, und abstrakte Kunst braucht halt ein bisschen mehr Interpretationsleistung.
Und war das auch quasi der Streitpunkt damals, was die künstlerische Seite anging? Oder was war das, was du jetzt neu erfahren hast?
Nee, also die künstlerische Auseinandersetzung damals lief ja in erster Linie über Teile der Erfurter Stadtpolitik, also vor allen Dingen den Oberbürgermeister Manfred Ruge, der dann so eine Kunstkommission ins Leben gerufen hat, die dann auch dem Denkmal einen künstlerischen Wert abgesprochen hat und eigentlich gesagt hat, es ist keine Kunst. Was bis heute den Künstler Thomas Nicolai auch noch also sehr angreift, diese Auseinandersetzung, während von bundesweit es eigentlich immer eine sehr hohe Anerkennung gab. Das hat Frau Professorin Krieger, finde ich, auch noch mal zum Ausdruck gebracht an der Veranstaltung am 8. Mai. Auch im Vergleich, also sie hat das dann ja eingeordnet in andere Denkmäler und konnte quasi auch sagen, es war sehr früh, es war sehr avantgardistisch für die Zeit und genau diese abstrakte Darstellung ist ein Strang, wie mit Deserteursdenkmälern, wie sie gesagt hat, Denkmäler, die es nicht gab, also man kennt Kriegerdenkmäler, aber wie gestaltet man eigentlich ein Denkmal für den Nichtkrieger, sozusagen eine Herausforderung war und dann vor 30 Jahren war Erfurt eines der ersten Denkmäler und dann gleich so einen abstrakten Weg zu wählen, dem hat sie sozusagen große Anerkennung gezollt, was ich auch nochmal sehr schön fand, dass Thomas Nicolai, der an dem Abend anwesend war, sozusagen diese Ehrung erfahren hat.
Du sagst, Erfurt war eines der ersten Städte, wo so ein Denkmal irgendwie errichtet wurde. Und es war ja tatsächlich auch umstritten, also diese politische Umstrittenheit. Ich war damals noch nicht da, habe mir das jetzt alles nur so ein bisschen im Nachhinein angehört oder angelesen und mir so im Kopf geblieben ist, dass es grundsätzlich darum geht, wen kann man eigentlich ehren, beziehungsweise wenn ich die ehre, die das Schlachtfeld verlassen haben, mache ich damit die anderen irgendwie weniger wert? Oder also ist das so der Hauptstreitpunkt gewesen oder was, worum ging es da eigentlich?
Also ich würde auch sagen, das ist die Hauptlinie gewesen. Also man darf nicht vergessen, das Denkmal war vor der Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht. Die kommt, also die Denkmalsdebatte in Erfurt ist ja auch sehr kurz. Die beginnt Ende 93 und am 1. September 94, Quatsch, 95 umgekehrt, die beginnt 94 und am 1. September 95 wird das Denkmal errichtet schon. Damals war das für die mega rausgezögert. Ich finde,
ist eigentlich krass, gar nicht so lange.
Also krass.
Ja.
Aber und die Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht und die Auseinandersetzung mit der Rolle einfacher Soldaten und der Beteiligung an der Shoah oder und auch am Vernichtungskrieg in der Sowjetunion und anderen Teilen Osteuropas, die beginnt erst danach so richtig.
Das finde ich irgendwie, allein das finde ich schon krass. Also jetzt aus heutiger Sicht halt, aber wahrscheinlich braucht man da ein anderes geschichtliches Verständnis, dass sowas...
Ja, ich glaube, man muss sich erinnern, was sozusagen so Debattenstände waren. Haben wir jetzt natürlich ganz viel gemacht, als wir uns damit auseinandergesetzt haben. Aber, und deshalb war die Haltung wirklich verbreitet von, jetzt wird das Ansehen unser Großväter beschmutzt und diejenigen, die sich feige davon gemacht haben oder gar durch ihre Desertion dazu beigetragen haben, dass Soldaten gestorben sind, die kann man doch nicht ehren. Aha. An die kann man doch sozusagen nicht erinnern und denen kann man doch nicht gedenken. Gab dann auch immer den Vorschlag, sozusagen als Alternative ein Denkmal für den unbekannten Soldaten zu errichten und so. Genau, also sozusagen das war so eine CDU-Linie. Jetzt sozusagen würde ich sagen, war jetzt Gedenken in der ehemaligen DDR, gerade kurz nach der Wende, auch nochmal was anderes als in Westdeutschland. Es war ja eine bundesweite Debatte. Das ist, glaube ich, auch etwas immer, wenn man über das Erfurter Denkmal redet, muss man sagen. Also Gerhard Zwerens und Ralf Giordano waren bundesweit bedeutende Intellektuelle, die diesen Aufruf zur Errichtung des Denkmals mit initiiert haben. Und es war eine bundesweite Debatte, die auch irgendwie in Feuilletons von bundesweiten Zeitungen geführt wurde. Diese Erfurter Kunstkommission-Diskussion war eher so eine Lokalposse. Aber die Gesamtdebatte war eigentlich eine, die in der Bundesrepublik geführt wurde.
Und nun, 30 Jahre später, hat sich ein Bündnis gefunden, von dem du Teil bist, die gesagt haben, wir machen jetzt hier irgendwie nochmal einen Fokus auf dieses Denkmal und auf das Thema oder auch auf vielleicht die Frage, was hat das Thema heute uns noch zu interessieren? Das wäre nämlich auch meine Frage an dich. Also warum jetzt nochmal da so der Blick drauf mit der Veranstaltungsreihe und der Ausstellung?
Genau, also ich fange mal an, was hat uns das heute zu interessieren? Also ich glaube, was wir gerade geführt haben, mit sich vor Augen zu führen, was waren erinnerungspolitische Diskurse vor 30 Jahren, erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum man im Rechtsruck nicht völlig überraschend auf einmal Meinungsspektren wiederfindet, irgendwie im Umfeld der AfD, aber warum Leute das auch gut finden, weil man muss sich immer angucken, wo waren Leute vor 30 Jahren? Was war irgendwie so, also völlig akzeptiertes Meinungsspektrum, dass sozusagen die Wehrmachtssoldaten halt eigentlich zu Ehren Helden sind und dass sozusagen Deserteurinnen oder Deserteure Verbrecher sind. Das ist, glaube ich, einfach mal gut, darüber nochmal nachzudenken und Sachen auch nochmal einzuordnen und sich nicht so sehr zu wundern, wo kommt das auf einmal alles her, sondern zu sagen, naja, also wenn Menschen heute 60 sind, waren die damals 30, das ist jetzt nicht so alt. Und da war das eine ganz verbreitete Meinung, jetzt sozusagen im konservativen Spektrum. Und das andere ist, dass natürlich sich Fragen von Krieg und Frieden, Menschenrechten und der Umgang auch mit Desertion heute uns natürlich, also angesichts des Kriegs Russlands gegen die Ukraine, den Umgang mit Deserteuren auf beiden Seiten, also was ja kaum jemand weiß, es ist russische Deserteure, würde man ja eigentlich sagen, super, endlich kann Putin seinen Krieg nicht mehr führen, weil Leute desertieren, aber die werden in Deutschland nicht anerkannt. Also das ist kein anerkannter Fluchtgrund. Es gibt ganz wenige, der Großteil sozusagen ist gerade in Moldawien oder Georgien, das ist total prekär, weil man nicht weiß, wie es mit diesen Ländern überhaupt weitergeht unter russischem Druck, das heißt, die geraten dann wieder unter russische Kontrolle, aber nach Deutschland können die nicht. Umgekehrt gibt es natürlich auch Menschen in der Ukraine, die aus ganz unterschiedlichen Gründen, also für Desertion gibt es immer völlig unterschiedliche Gründe, das haben wir auch sehr betont im Rahmen unserer Auseinandersetzung, nicht in den Krieg ziehen wollen. Also aus religiösen Gründen, aus moralischen Gründen oder ethischen Gründen, weil sie mit bestimmten Politiken nicht einverstanden sind. Genau, also das ist halt so. Oder also selbst finde ich das Argument, jemand möchte sich nicht töten lassen. könnte man ja vielleicht als legitimen Grund eines Individuums anerkennen. Ja. Und genau, aber das Gleiche könnte man auch über andere Konflikte. Wir haben im Rahmen der Ausstellung nochmal die Situation in Äthiopien aufgegriffen, wo es auch so Bürgerkriegsszenarien, was ist da, wenn Leute sich verweigern, wird das eigentlich als Fluchtgrund anerkannt? Was wäre jetzt mit, wie würde man mit iranischen Revolutionsgarden umgehen, die sagen, ich möchte das nicht mehr mitmachen und in Deutschland Asyl finden, ich würde behaupten, die hätten sehr schlechte Chancen. Und genau, diese ganzen Fragen, die damit verbunden sind, die waren damals Thema, also in Bezug auf den Bosnienkrieg, das sozusagen, er wird auch vergessen, das 95. Jahr des Bosnienkrieges, ja, sozusagen, da geht es auch genau darum, wie verhält man sich dazu. Und wie geht man mit Leuten um, die diese Fluchtgründe haben? Und genau, die sind heute noch aktuell.
Das wäre sowieso eine Frage gewesen. Das heißt ja nicht Denkmal für den unbekannten Deserteur, sondern für den Wehrmachtsdeserteur. Und da hängt quasi die ganze Geschichte mit dran. Und wenn wir an heute denken, du hast jetzt schon Kriege benannt, also ukrainischer Angriffskrieg oder der russische Angriffskrieg in der Ukraine als ganz präsentes Beispiel. So die Frage, was ist die gute oder die schlechte Armee? Ne? Wenn man quasi die böse Armee verlässt, ist das was anderes? So, ne? Also du hast eben auch schon so verschiedene Spannungsfelder aufgemacht. War das auch ein Thema, was sich so durch die Veranstaltungen oder Gespräche zog?
Genau, also durch die Veranstaltung hat sich das auf jeden Fall gezogen. Wir hatten ein großes Glück. Gab damals nur eine Einigkeit, als das Denkmal errichtet wurde, dass es eben das Denkmal für den unbekannten Wehrmachtsdeserteur ist und das Wehrmacht unterstrichen. Das war immer der Konsens. Aber es gab auch damals schon Leute, die grundsätzlich Desertionen verteidigt haben, gerade in Bezug auf den Bosnienkrieg. Und deshalb konnten wir uns ganz entspannt 30 Jahre später zurücklehnen und sagen, das ist der Konsens, wir machen das Spannungsfeld auf. Das heißt ja auch deshalb Veranstaltungsreihe rund um die, also sozusagen angesichts dieser Daten und rund um Desertion und Menschenrechte. Ja. Also sozusagen, es gibt auch einen Deserteur, der ist in der Ausstellung abgebildet, der sagt, da gibt als Grund, also es gibt einen, der sagt, ich möchte nicht töten. Und es gibt jemand anderes, der sagt, mit dieser verbrecherischen Armee wollte ich nichts zu tun haben, deshalb bin ich zu den Partisanen gegangen, um gegen die Nazis zu kämpfen. Ja. Also der jetzt kein Gewalttabu sozusagen als Grund gegeben hat, sondern einen politischen Grund und sozusagen Kämpfen an sich nicht blöd fand. Und dieses Spannungsfeld muss man zulassen zu diskutieren, wenn man sich mit Desertion auch auseinandersetzt, weil es eben dieses Spektrum gibt.
Ich würde sagen, so dass die letzten Jahre, Jahrzehnte so in Deutschland diese Frage des Krieges nicht ganz so präsent war. Jetzt in den letzten Wochen, Monaten irgendwie ploppt dieses Thema wieder auf. Müssen wir unsere Armee wieder kampfbereit machen oder weiß ich nicht was? Hast du in den Gesprächen, die du geführt hast, vielleicht auch mit den Leuten gemerkt, dass sich da was verändert, so in der ja, was geht uns irgendwie Krieg auch persönlich an? Oder uns als Gesellschaft oder so?
Genau, also es Insgesamt würde ich auch sagen, es gibt gerade eher wieder Wehrhaftigkeit, wird wieder positiv besetzt. Man muss eine Traditionsbildung deutscher Armeen, und das wird halt natürlich schwierig, wenn man sich mit diesen Kapiteldesertionen auseinandersetzt, weil man feststellt, was ist die andere Seite. Und man muss sich genau anhand auch von den Einzelschicksalen der Menschen damit auseinandersetzen, wie stehe ich eigentlich dazu. Und es ist natürlich dann erstmal, ja, von der Wehrmacht zu desertieren ist berechtigt, aber wie stehe ich sozusagen zu dem Grundmotiv? Ist ja nur die Frage, hätte, was ist mit den Menschen, die sagen, ich will mich in den letzten Tagen des Krieges nicht abschlachten lassen, ich hau hier ab. Ja. Also, es ist ja keine moralisch hochgradig integrere Haltung, weil vorher hat man ja auch wahrscheinlich gedacht, ach, jetzt kann ich noch mitmachen, aber so, oder die dann hingerichtet werden. Also teilweise muss man sich ja auch klar machen, wenn man denen vorwirft, Feiglinge zu sein, viele von denen wussten genau, wenn sie erwischt werden, dass sie hingerichtet wurden und dass es dort am Petersberg passiert in den letzten Tagen. Eigentlich wurden die in Weimar hingerichtet und am Petersberg nur inhaftiert. Und oder andere, die sagen, ich will nicht töten. Das widerspricht meinen ethischen, meinen religiösen Prinzipien. Und dann sozusagen ist es nicht mehr ganz so einfach mit so Begriffen wie Wehrhaftigkeit oder das schon legitim, wenn die Ukraine sozusagen die Ausreise von wehrfähigen Männern untersagt irgendwie, sondern dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger und man muss sich sozusagen auch selber fragen, wie würde ich mich heute in dieser Situation verhalten, weil in Bezug auf die Wehrmacht fällt es vielen noch einfacher. Aber ich glaube, es lohnt sich wirklich auch nochmal, sich mit den einzelnen Motiven auseinanderzusetzen. Und umgekehrt für Leute, die, sag ich mal, einen abstrakten Pazifismus richtig finden, die müssen sich natürlich genauso die Spannung aushalten, dass es eben Menschen gab, die gesagt haben, ich desertiere und kämpfe dann mit den Partisanen gegen die Nazis. Und wir haben halt versucht, dieses, also, ich bin ja politischer Bildner, da gilt ja immer Kontroversitätsgebot und diese Kontroverse und Spannung auszuhalten. Und ich bin ja Fan des Kontroversitätsgebot, dass man sich auch selber immer ein bisschen herausfordern muss und so ideologische Setzungen wie, ich finde, wir müssen jetzt wieder wehrhaft werden und so zumindest reflektiert nur von sich zu geben und nicht einfach irgendwas
Du musst mir
nachzuplappern.
kurz dieses Gebot erklären.
Kontroversitätsgebot. Man muss sich in politischen Bildungsveranstaltungen eigentlich auch ein bisschen streiten. Also es muss zumindest so dargestellt,
Gegensätzliche Perspektiven oder
müssen vorkommen.
müssen
Genau, es
vorkommen.
muss auch in jedem Schulunterricht vorkommen. Gilt nämlich, hat sich die politische Bildung nicht ausgedacht, kommt eigentlich aus dem Beutelsbacher Konsens, der für den Politikunterricht mal entwickelt wurde, dass Meinung als hinterfragbar und Gegenargumente genannt werden und so dargestellt werden. Genau.
Okay, also ihr habt euch gestritten mit den Besucherinnen der
Nee,
Veranstaltung.
wir haben
Nein,
uns nicht
also es
gestritten,
war es
aber
war Spaß.
diskutiert. Wir
Ja,
waren ein,
nein,
es
und
war
es
eine
ist
lebendige Diskussion.
und ich würde ja auch behaupten, dass es dadurch auch interessant wird und sich eventuell irgendwas entwickeln kann im Kopf von
Genau.
Menschen. Wie war denn die Resonanz? Also war ein Interesse vorhanden an dem, was ihr da gemacht habt? Ist das irgendwie gerade für Leute, ist das ein Thema? Was würdest du sagen? Wie lief bisher die Reihe?
Also ich glaube ein bisschen unterschiedlich. Also sehr, sehr gut, es hat die Ausstellung funktioniert, weil die, also die bildet auf drei Bannern die drei Zeitachsen ab, also Befreiung 45, aber auch wie war überhaupt der Umgang mit Desertion im Nationalsozialismus. Sozusagen, was ist eigentlich am Petersberg passiert? Weil es muss man wirklich sagen, dass Denkmal wird jetzt auch gerade nicht so kontextualisiert. Also sozusagen, es gibt Menschen auf dem Petersberg, die wollen das gerne mehr machen und die waren sehr dankbar, aber es fehlt bisher so ein bisschen. Dann dieses vor 30 Jahren, diese Auseinandersetzung und da die Kontroversen abzubilden, die es damals gab und genau auch unterschiedliche Meinungen zu Wort kommen zu lassen und dann eben sozusagen die Frage anzureißen, was hat das heute mit uns zu tun und nochmal darzustellen, dass es dann immer noch gedauert hat, bis Deserteure als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt wurden. Also da ging es auch wirklich knallhart um finanzielle Entschädigungen und Rentenansprüche, während man hart gesagt als ehemaliger Nazi noch Rentenansprüche geltend machen konnte, galt das halt für Deserteure nicht. Und das, ja, also sozusagen diese Auseinandersetzung gab es dann noch bis Ende der 90er Jahre und erst dann, oder genauer gesagt, erst Anfang der 2000er gab es eine umfassende Entschädigungsregelung. Das hat super funktioniert auf dem Petersberg. Also wirklich alle Leute, die da vorbeigegangen, es war eine Outdoor-Ausstellung, muss ich dazu sagen. Also, und es war Sommer, ab dem 8. Mai stand das da. Jeder, der über den Petersberg gewandert ist, hatte Gelegenheit, sich das anzugucken und es haben wahnsinnig viele Leute wahrgenommen. Dann gab es das, war es auch nochmal bei der Langen Nacht der Museen, beim Erinnerungsort Topf und Söhne zu sehen, die auch Teil dieses Veranstaltungsbündnisses sind. Das hat auch sehr gut funktioniert. Das Wetter war nur nicht so doll. Da ist eine Outdoor-Ausstellung nicht ganz so attraktiv. Und es war noch auf dem Rock am Berg im Merkers quasi mal ein ganz anderer Kontext. Also wir hatten quasi mit der Kulturdirektion auf dem Petersberg die Lange Nacht der Museen und ein Punkrock-Festival.
Das ist eine interessante Mischung.
Plural. Und da ist es super angekommen. Sagen alle, die das an dem Tag betreut haben, dass das wirklich, oder an dem Wochenende betreut haben, dass es wahnsinnig gut funktioniert hat. Die Veranstaltungen waren, wie das immer ist, unterschiedlich besucht. Es gibt dann viele Termine und so. Was in Erfurt ja auch typisch ist, sind so unterschiedliche Orte. Also waren kirchliche Gruppen beteiligt. Ich kenne viele Menschen, die mit Religion nicht so viel anfangen können. Und eine Ausstellung in der Kirche anzugucken, ist nicht so deren Ding, aber die Ausstellung in der Michaeliskirche, aus Brandenburg zu Wehrmachtsdeserteuren, zu deren Einzelschicksalen hat auch sehr gut funktioniert. Jetzt ist die Michaeliskirche auch so ein guter Ort. Also es waren auch in diesen heißen Tagen, man geht da dann auch eh gern mal rein, weil es kühl ist. Und ist eigentlich auch ein netter Ausstellungsort. Genau. Also sehr klar, oder es gab einen Stadtrundgang, der war auch super besucht von Erfurt im Nationalsozialismus. Es gab so eine Ablegerveranstaltung in Gera mit auch dieser Ausstellung aus Brandenburg in den Gera-Arkaden, die war phänomenal besucht. Aber ich meine, Gera-Arkaden ist halt so eine Einkaufsstraße oder Einkaufszentrum. Genau. Und ich hatte den Eindruck, dass diese Selbstaneignungsformate oder sowas wie ein Stadtrundgang auch gerade in den Sommermonaten natürlich besser funktionieren als die Indoor-Veranstaltung.
Nun haben wir Ende August und am 1. September ist dann die tatsächliche Jährung der Eröffnung dieses Denkmals. Und da gibt es auch nochmal ja, eine Gedenkveranstaltung und einen Film an dem gleichen Tag auch. Das sind, so ist so ein bisschen der Abschluss der Reihe. Was passiert da?
Genau, also wir haben noch Nachzüglerinnen, aber wir beschließen offiziell am 1. September, weil 8. Mai sollte das Denkmal aufgestellt werden.
Damals?
Damals, vor 30 Jahren, 1. September ist es aufgestellt worden.
Ah, okay.
Deshalb waren die so unzufrieden, weil sie wollten es ja schon am 8. Mai. Genau, und deshalb wollen wir auch so ein bisschen anders das Gestalten. Der 8. Mai war eben auch sowohl das Feiern der Befreiung, 80 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus in Europa und Eröffnung der Ausstellung. Und am 1. September gibt es als Schwerpunkt ein Gedenken an die mutigsten Feiglinge der deutschen Geschichte. Sozusagen das Zitat haben wir uns geliehen. Und danach gibt es noch einen Film in der offenen Arbeit, den die zum Antikriegstag quasi auch nochmal zeigen wollen, gemeinsam mit dem DGB und der Bundeszentrale für politische Bildung, wo es nochmal um jemanden geht, dessen Eltern in die Sowjetunion geflohen sind, das ist ein DEFA-Film, und der dann quasi mit der sowjetischen Armee zur Befreiung wiederkommt. Aber eigentlich erinnert man ja am Antikriegstag vor allen Dingen an den Ausbruch des Krieges und deshalb ist ein Gedenken auch angemessener als jetzt am 8. Mai, wo man vielleicht eher auch mal feiert. Genau. Und Ja, damit ist für uns unser Schwerpunkt der Tätigkeit, also unsere Tätigkeit ist nicht beendet, aber der Schwerpunkt unserer Tätigkeit, der immer diesen Rahmen hatte, 8. Mai bis 1. September, findet damit seinen Abschluss und wir laden alle ganz herzlich ein, mit uns an die mutigsten Feiglinge der deutschen Geschichte zu gedenken, am Denkmal selber, und dort sozusagen auch nochmal Julika Bürgen, die er sozusagen zum Interview hatte, nochmal zu hören, die sozusagen diesen Bogen der Denkmal, also die 30 Jahre Denkmalgeschichte sozusagen nochmal abschließt. Aber ansonsten haben wir auch nicht großartig Reden vorgesehen, außer Julika. Es gibt so ein bisschen Moderation und ein bisschen Kulturbeitrag, aber eigentlich geht es wirklich darum zu gedenken.
Das ist am 1. September 18 Uhr auf dem Petersberg direkt
Genau.
am Denkmal. Und der Film, von dem du eben sprachst, der wird dann 19:30 Uhr in der offenen Arbeit in der Allerheiligenstraße gezeigt. Und es gibt, vielleicht damit wir es noch komplett machen, noch diese Nachzüglerveranstaltung am 17. November. Da ist es auch ein Film.
Genau. Eine wichtige Figur in dieser ganzen Auseinandersetzung um die Deserteure war Ludwig Baumann, der der sowohl deren Interessenverband gegründet hat, aber auch wahnsinnig viel geleistet hat im Kampf darum, dass es zur Entschädigung der Deserteure kam. Jetzt ist Ludwig Baumann leider verstorben und am 17. November, weil es gibt immer noch diese Friedensdekade. Am 17. November soll im evangelischen Augustinerkloster mit die Liebe zum Leben sozusagen an die Lebensgeschichte und sozusagen die Person Ludwig Baumann erinnert werden. Der war auch in vor 30 Jahren quasi am Denkmal. Er war leider nicht zum 1. September da. Das ging nicht. Ich glaube, weil er erkrankt war. Der war eine zentrale Figur auch in dieser Auseinandersetzung als jemand, der sozusagen offen über sein Schicksal als Deserteur und den Umgang mit ihm geredet hat. Und sozusagen das Besondere bei dieser Filmvorführung ist, dass die Regisseurin Annette Ortlieb mit vor Ort sein wird und man mit ihr sozusagen auch noch, ich finde, das ist auch noch mal was anderes, mit jemandem immer darüber zu reden, wie der Film entstanden ist, wie das mit Ludwig Baumann war und so. Genau.
Auf jeden Fall. Das dann quasi als Nachzüglerveranstaltung am 17. November. Volker, wenn du jetzt so zurückblickst auf diese letzten Wochen, Monate, auch auf die Arbeit in dem Bündnis, auf eure Gespräche, auf und eure Kontroversen, ich weiß nicht, habt ihr noch Pläne für die Zukunft, beziehungsweise was wünschst du dir für die Zukunft dieses Denkmals und auch des Themas in Erfurt?
Also ich wünsche mir, dass der gute Kontakt, den wir mit dem Petersberg-Management angefangen haben, über die, dass sozusagen das Denkmal einfach Teil dieser Petersberg-Führung wird. Das finde ich, das wäre auf jeden Fall mein Ziel, weil ich finde, so eine Begleittafel, die dann irgendwelche Idioten abreißen und so, bringt es nicht, sondern ich finde wichtiger, dass es Teil dieses Reinszenierung dieses Ortes wird, das ja an dem Stadt und Land ja immer die letzten Jahre gearbeitet haben oder jetzt sozusagen auch diejenigen arbeiten, die die ehemalige Kaserne umbauen und da Sachen reinnehmen. Das ist einfach wieder, dass es organischer sozusagen zu diesem Gesamtort Petersberg gehört. Für uns wünsche ich mir, dass die Ausstellung, die ist ja jetzt auch nicht so krass auf 30 Jahre geframed. Wir sind ja Also wir waren da ja klug. Und
Seid zeitlich flexibel.
nee, also ich meine, klar sind so runde Jubiläen immer eher, aber da steht nicht 80, 30 drauf, sondern es geht um diese drei Zeitachsen und die drei Zeitachsen existieren ja weiter. Die kann man sich leihen über uns und es sind halt einfach so Banner, die man auf Bauzäune spannen kann. Ich habe im Rahmen dieses ganzen Outdoor-Aufstellens festgestellt, Bauzäune aufzustellen ist übelst billig, ist hervorragend und zu unserer großen Überraschung ist die Ausstellung nicht einmal zerstört worden. Damit hatten wir ehrlich gesagt so ein bisschen gerechnet, wenn sie wochenlang auf dem Petersberg steht. Das heißt, wir haben jetzt drei Garnituren dieser Ausstellung, die wir sehr gerne verleihen und alle, die sozusagen 1,50 mal 3 Meter Banner irgendwo aufstellen können. Wenn man es in Dreieck als Outdoor-Ausstellung macht, ist es auch ein überschaubarer Platz und ich fände es wirklich total toll, weil die Auseinandersetzung mit also sowohl im Sinne politischer Bildung daran zu erinnern, was irgendwie passiert ist und wie die vor 80 Jahren, vor 30 Jahren, aber auch die Auseinandersetzung darüber, was kann das heute heißen, finde ich jetzt auch jenseits unserer Veranstaltungsreihe sehr sinnvoll. Genau, und ich hoffe, dass wir ja auch so ein bisschen den Leuten einen Gefallen getan haben, die das vor 30 Jahren initiiert haben und da sehr viel Kraft und gegen sehr viel Widerstände gearbeitet haben. Ein paar gehörten ja auch, also das war der erste Schritt dieses Veranstaltungsbündnisses, war erstmal diejenigen einzuladen, die es damals gemacht haben und dann erst dieses Bündnis so richtig ins Leben zu rufen und mit denen darüber zu reden. Genau, und ich finde, also so wie zum Beispiel dieser Auftakt mit Professorin Krieger für Thomas Nicolai, aber auch sozusagen, dass Bodo Ramelow da nochmal seine Perspektive geschildert hat, aber auch die Gewerkschafter über Bodo Ramelow hinaus, die damals beteiligt waren, Gewerkschafterinnen. Genau, war mir auch immer ein Anliegen, sozusagen deren Rolle nochmal so ein bisschen rauszustellen.
Wie kann man euch am besten erreichen? Wahrscheinlich nochmal hier am 1. September euch ansprechen ist eine Möglichkeit oder ansonsten?
Also man kann uns am 1. September ansprechen. Die Ausstellung kann man beim DGB Bildungswerk bestellen. Da ist auch auf der Webseite deserteursdenkmal-erfurt.de eine Adresse angegeben. Und wir arbeiten gerade noch daran, dass wir nochmal so genau diese Maße der Ausstellung dazu stellen. So im Sinne von so und so breit ist die und so baut man die am besten auf und so. Und da bekommt ihr die und so. Und die Leute müssen sie halt selber transportieren, weil schicken ist, glaube ich, teuer. Aber wenn sie zusammengerollt ist, kriegt man sie im normales Auto.
80 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus in Europa, 30 Jahre Denkmal für den unbekannten Wehrmachtsdeserteur in Erfurt und über eine Veranstaltungsreihe über Vergangenheit und Gegenwart von Krieg und Menschenrechten habe ich mit Volker Hink gesprochen. Ich danke dir, dass du hier warst.
Okay, vielen Dank. Ich habe mich auch gefreut, dass ihr nochmal zum Abschluss uns eingeladen habt. Genau.
Einen schönen Tag für dich.
Jo, dir auch.